Heute ist diese Schrift erfüllt. Gepredigt am 19. Februar 1965 im Hochschulauditorium in Jeffersonville. Möchtet ihr einfach stehen bleiben, wenn ihr möchtet, während wir unsere Häupter für ein Wort des Gebetes beugen? Teurer himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass wir heute Abend eine andere Gelegenheit haben, dieses herrliche, wunderbare Evangelium von Jesus Christus zu präsentieren. Wir danken dir, weil er immer noch derselbe bleibt, gestern, heute und für immer. Wir danken dir für diese Menschen, die sich hier versammelt haben, bei diesem kalten Wetter und immer noch große Erwartungen haben und etwas Außergewöhnliches erwarten, dass es uns von Gott gegeben werde. Wir kommen hier mit dieser Hoffnung her in jede Versammlung. Wir danken dir für die Versammlungen von vorgestern in der Kapelle und wir danken dir für die Versammlungen von gestern Abend und für die Versammlungen heute in der Kapelle. Wir halten nun Ausschau, was du für uns heute Abend bereit hast. Vater, wir wissen, dass jeder, der in der Hand ist, die Hand zu bewegen, er kann die Seiten der Bibel umdrehen, aber da ist nur einer, der sie lebendig und wirklich machen kann, und das bist du. Und Vater, wir erwarten dich, dass du es heute Abend tust. Segne uns in jeder Weise. Unsere Herzen sind so voller Freude, wenn wir sehen, dass die Zeit näher kommt, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht treffen werden, diesen einen, den wir geliebt haben und für den wir all diese Jahre gelebt haben. Viele neue Bekehrte kamen her und wir haben gehört, dass eine große Menge, 40 oder 50, getauft werden soll in deinem Namen von der Versammlung gestern Abend. Sie werden morgen getauft werden. Oh Gott, bitte fahre weiter. Wir beten, dass du es tust, bis jeder vorherbestimmte Same dieses Evangeliumslicht gesehen hat und hineingekommen ist in die Herde. Wir bitten, dass du uns heute Abend hinter dem Worte verbergen mögest. Mach uns blind für die Dinge der Welt und lass uns Jesus sehen. Möge unter uns eine Verklärungsberg-Erfahrung heute Morgen sein, da wir niemand sehen als Jesus allein. Wir bitten es in seinem Namen und für seine Herrlichkeit und als eine Bestätigung seines Evangeliums. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich möchte einfach dieses Mikrofon oder dieses Pult etwas seitwärts drehen, wenn es recht ist, dass ich beide Seiten der Zuhörerschaft sehen kann. Ich nehme an, dass diese Mikrofone hier richtig sind. Gut, nur einen Augenblick. Wir grüßen euch aus dem Hauptauditorium heute Abend. Unsere Freunde in Arizona, Kalifornien, Texas und in den Vereinigten Staaten überall über das Telefon. Dies geht über die ganze Nation, die Versammlung, über das Telefon und wir vertrauen, dass Gott uns segnen möge. Könnt ihr mich hören dort hinten? Zur Linken. Wir werden nun das Telefonsystem prüfen und sehen, ob es richtig funktioniert. Sind alle glücklich heute Abend? Auf dieser Seite. Ich bin so froh, dass ich sehen kann, dass ihr alle komfortabel sitzen könnt. Nun, morgen Abend, wenn die Massen zunehmen, wird es auch eine direkte Telefonübertragung geben. Und es ist eine heute Abend und ich glaube, sie geht dort hinab in die Kapelle. Aber morgen werden die Versammlungen nicht in der Kapelle sein können, weil ein Florist dort dekoriert. Er dekoriert das Lokal für eine Hochzeit für morgen Abend. Und sie haben die Versammlungen für morgen zu Bruder Rodels Kirche verlegt. Er gehört zu uns dort. Dort an der Landstraße, an der 62. ist es angekündigt worden. Es ist angekündigt worden, und wenn es dort überfließt, keinen Platz mehr hat, werden wir die anderen zu Bruder Junior Jackson schicken, dort nach Clarksville. Wir haben es bei Bruder Rödel gemacht, weil es nahe ist, und wir dachten, ihr könntet es leichter finden. Und wir werden irgendwie dafür sorgen, und seht, dass ihr alle diese Taufen machen könnt morgen, und ich hoffe, da werden noch ein anderes 100 hinzugefügt für diese Taufen morgen. Und morgen Abend, ich liebe es nicht, im Voraus anzukündigen, worüber ich sprechen möchte, aber in einer der Versammlungen eines Tages möchte ich über das Thema sprechen, wer ist dieser Melchisedek? Denn dies ist ein Thema, und ich glaube, wir leben in der Zeit, wenn diese Offenbarungen, es war eine Frage in all diesen Zeitaltern, wer ist dieser Mann? Und ich glaube, dass Gott die Antwort hat, wer er ist. Jemand sagt, es ist eine Priesterschaft, einige sagen, es sei ein König, aber wenn da eine Frage ist, muss eine Antwort sein zu dieser Frage. Es muss eine richtige Antwort sein. Es gibt keine Frage, ohne dass vorher eine Antwort bereit ist. Wir vertrauen, dass Gott uns heute Abend einen Segen geben wird aus seinem Wort, wenn wir es lesen. Und Billy sagte mir, dass wir eine feine Zusammenarbeit hatten mit den Menschen, mit den Parkwächtern, mit der Polizei und mit allen. Haltet es in dieser Weise, das ist sehr, sehr gut. Wir hoffen, dass wir eine Zeit haben könnten, vielleicht in der nahen Zukunft, wo wir hier ein Zelt in die Stadt bringen könnten und es dort hier im Ballpark aufstellen könnten, wo wir lange bleiben könnten, vielleicht 3-4 Wochen für eine andauernde Erweckung. Und hier, wir kommen hierher und kennen einander kaum und schon müssen wir wieder auf Wiedersehen sagen und wir gehen wieder weg. Aber ich liebe es, zu kommen und lange zu bleiben, dass wir nicht jeden Abend schließen müssen, sondern dass wir bleiben können, Tag und Nacht lehren können, weiter und weiter. Vielleicht müssen dann einige nach Hause gehen, um die Hühner zu füttern, die Kühe zu melken und kommen dann nächste Woche zurück zu den Versammlungen. Das liebe ich. So, der Herr sei mit euch. Bevor ich weggehe, vielleicht Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag, einmal in diesen Versammlungen, ich weiß, ihr wartet alle, die Botschaft über die Wahrheit, über Heirat und Scheidung zu hören, welches eines der großen Probleme ist an diesem Tag. Und so gewiss, wie ich hier stehe, glaube ich, dass die korrekte Antwort im Worte Gottes ist. Und ich glaube, ich habe versprochen, dafür zurückzukommen. Und soviel ich weiß, wird eine andere Versammlung hier in Jeffersonville sein am Sonntagmorgen. Eine Sonnenaufgangsversammlung und am Ostersonntag. Und wir werden es im Voraus ankündigen und wir werden versuchen, das Auditorium zu bekommen, wenn möglich. Sonntag oder Samstag und Sonntag. Ich muss hin und zurück fliegen, denn und ich muss es zuerst prüfen mit meinem Reiseplan, den ich habe, über die Route in Kalifornien und unmittelbar danach gehe ich nach Afrika. So, wir bleiben in Verbindung und betet für uns. Heute Abend möchte ich eure Aufmerksamkeit zu einem Teil von Gottes Wort lenken, der im 4. Kapitel von Lukas gefunden wird. Das 4. Kapitel und der 16. Vers, dort beginnt es. Jesus spricht: Heute ist dieses Wort erfüllt in euren Ohren. Daraus möchten wir nun eine Schlussfolgerung ziehen, wie dynamisch das Wort Gottes ist. Wir alle können die Mechanik herausfinden, aber die Dynamik wird benötigt, damit es funktioniert. Wir können die Mechanik einer Maschine herausfinden, von einem Automobil, aber dann braucht es die Dynamik, damit sich die Räder drehen und es sich fortbewegt. Jesus war nach Nazareth zurückgekommen, wo er aufgewachsen war, und dort in der Schrift sehen wir, dass sie sagten: Wir haben gehört, dass du dieses und jenes dort in Kapernaum tatest. Nun wollen wir es hier in unserem eigenen Lande sehen. Und Jesus sagte: Ein Prophet wird nicht geehrt in seinem eigenen Land. Natürlich, es ist der Ort, wo ihr aufgewachsen seid, wo euch die Leute kennen. Und hier hatte er einen schlechten Namen von Anfang an. Man sagte, er war ohne irdischen Vater geboren, aber sie nannten ihn ein uneheliches Kind. Und Maria war eigentlich schwanger, bevor sie offiziell Josef heiratete. Aber so war es nicht. Wir wissen, dass es nicht so war. Und meine Augen fielen auf diese Schrift wegen einer Sache, die kürzlich geschah, dort in Phoenix, Arizona. Es war am letzten Tag der Versammlung, wo ich für die internationalen Geschäftsleute des vollen Evangeliums sprach. Und an diesem Konvent dort war ein Besucher mit uns. Er war ein katholischer Bischof. Er kommt von den chaldäischen Ritualen der apostolischen katholischen Gemeinde. Reverend John S. Stanley, OSD. Er ist der Erzbischof der Metropolitan Vereinigten Staaten der katholischen Gemeinde. Hier ist seine Karte und seine Adresse, so stand es. Er war ein Besucher bei den christlichen Geschäftsleuten und ich hatte ihn dort am vorherigen Tage gesehen. Und während ich dort am Samstagabend sprach, glaube ich es, oder am Sonntagmorgen beim Frühstück, und während ich sprach, hat er mich andauernd beobachtet und ich dachte, dieser Mann ist gewiss nicht einverstanden mit allem, was ich sage. Und wisst ihr, man konnte einfach sehen, wie er sein Haupt auf und ab bewegte und ich wusste nicht, was da in ihm wirkte. Und am Sonntagabend, als ich aufstand, um zu sprechen, nahm ich mein Thema über Geburtsschmerzen, wo Jesus sagt, wie wenn eine Frau in Wehen ist mit einem Kind, sie hat Beschwerden für die Geburt. Und darüber sprach ich, über Geburtsschmerzen als Thema, und ich sagte, dass die Welt nun in Geburtsschmerzen liegt. Das Alte muss hinweggetan werden, damit das Neue geboren werden kann. Es ist wie ein Same, der verrotten muss, damit ein neues Leben hervorkommen kann. Und wie haben die Schmerzen, die Geburtswehen, die Welt getroffen im Ersten Weltkrieg? Sie hatte schreckliche Wehen, denn man hatte Giftgase und so weiter, die beinahe die Welt zerstört hätten. Und im Zweiten Weltkrieg trafen sie andere schwerere Wehen. Man hatte diese Tanks und auch eine Atombombe. Und sie kann nicht weitere Geburtswehen aushalten. Mit diesen Geschossen und Dingen, heute ein Krieg mehr und es wird sie dort ins All werfen. Denn sie wird nun befreit werden und da wird eine neue Erde sein. Die Bibel sagt, dass es so sein würde. Unter der Botschaft jedes Propheten hatte Israel Geburtswehen, denn diese Propheten traten auf, nachdem die Theologen und Kirchenmänner die Gemeinde und in eine Organisationsform getan hatten und als diese Propheten auftraten mit dem So spricht der Herr, hat es diese Gemeinden erschüttert und sie hatten Geburtswehen. Schlussendlich hatten sie Geburtswehen, bis da ein Sohn des Evangeliums geboren wurde, welcher das Wort selbst war, das Fleisch wurde. Und so ist die Gemeinde heute in der Tat in Geburtswehen wieder, damit der Sohn geboren wird, der Sohn Gottes, um wiederzukommen. All eure Theologen, alle Systeme, alle diese Denominationen sind direkt unter uns verrottet. Und so sind wir in Geburtswehen Und eine Botschaft von Gott wirft die Gemeinde immer in schwere Wehen, aber nach einer Weile wird eine Braut hervorkommen und das wird Jesus Christus zu seiner Braut bringen.
So we are in birth pain. And a message from God always throws the church in heavier pain. But after a while, she's going to be delivered of a bride that'll bring forth Jesus Christ to his bride.
Und dann dachte ich, dass jener Mann gar nicht mit mir einverstanden gewesen sei. Und als ich aufstand, um diese Botschaft zu sprechen, öffnete ich meine Bibel, um die Seite zu finden, und meine Frau hatte mir eben eine neue Bibel zu Weihnachten gegeben. Meine alte Bibel ist etwa 15 Jahre alt und sie ist beinahe in Stücke gefallen. Jedes Mal, wenn ich sie öffne, fallen die Seiten heraus, aber darin fand ich alles, jede Schriftstelle. So gut hatte ich diese Bibel studiert. Und so nahm ich diese neue, denn die alte war zu zerrissen, um damit in die Gemeinde zu gehen. Und als ich öffnete und Johannes öffnete, wo die Schrift gefunden wird, begann ich das 16. Kapitel zu lesen und der Vers, den ich suchte, war nicht da. Und da dachte ich, das ist eigenartig. Ich suchte wieder und es war wieder nicht da. Und Bruder Jack Moore von Shreveport, Louisiana, ein ganz enger Freund von mir, saß dort und ich sagte, Bruder Jack, ist dies nicht im 16. Kapitel von Johannes? Er sagte, ja. Und dann stand dieser katholische Priester auf, aus seinem Sitz, aus etwa 100 Kirchenmänner, die dort auf der Plattform saßen, ging zu mir hinüber mit all seinen Kleidern und den Kreuzen, die herabhingen, und er kam direkt zu mir und er sagte, mein Sohn, sei standhaft, Gott ist im Begriff, etwas zu tun. Ich dachte, ein katholischer Bischof sagt mir so etwas. Er sagte, lies aus meinem Buch. Und ich las die Schrift aus seinem Buch und nahm mein Thema und ging weiter, predigte meine Predigt. Nachher, als ich fertig war, nachdem ich begonnen war, kam er und sagte, etwas muss nun geschehen nach dieser Sache. Entweder muss die Gemeinde aus dem Durcheinander gehen, indem sie darin ist, oder wir müssen aus dem Durcheinander herausgehen, indem die Gemeinde darin ist. So oder so. Und ich war unterwegs nach Hause, zurück nach Tucson. An jenem Abend, die Kinder hatten nach einem Sandwich gerufen und ich hielt an einem kleinen Sandwichstand und meine Frau sagte, Bill, ich war noch niemals so nervös in meinem ganzen Leben, als ich sah, wie du dort standst und in einer Bibel herumsuchtest. Hat dich das nicht nervös gemacht? Ich sagte, nein, ich wusste, es muss da drin sein, irgendwo. Aber da war ein Fehldruck, die Seite fehlte. Und sie sagte, ich musste daran denken, dass ich dir diese Bibel gegeben hatte und es schien, wie wenn alle auf mich schauen würden. Ich sagte, nun, du konntest nichts dafür. Da war ein Fehldruck in der Bibel. Sie haben einfach die Seite nicht eingefügt. Aber dann habe ich wieder nachgeschaut und es war so vollkommen, wie es nur sein konnte. Aber das Ende des 16. Kapitels, der Teil, der hört etwa 3 Zentimeter vor der unteren Seite auf und das 17. Kapitel ist auf der anderen Seite und da es eine neue Bibel war, waren diese zwei Seiten einfach zusammengeklebt und ich las dann aus dem 17. Kapitel anstatt aus dem 16. Kapitel. Ich sagte, das ist alles in Ordnung, das ist aus irgendeinem Grunde geschehen. Und so deutlich wie irgendetwas, wie ihr eine Stimme hört, kam eine Stimme zu mir und sagte, er ging hinein nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Er ging in die Synagoge, wie es seine Gewohnheit war. Und dann gab ihm der Priester die Schrift, um daraus zu lesen. Und er las Jesaja 61. Und als er die Schrift gelesen hatte, setzte er sich, gab dem Priester die Bibel zurück, das Buch, und setzte sich. Und alle Augen der ganzen Versammlung waren auf ihn gerichtet und kostbare Worte gingen aus seinem Mund hervor und er sagte, heute ist diese Schrift erfüllt. Heute ist diese Schrift erfüllt. Wie genau ist doch die Schrift? Wenn ihr beachtet, in Jesaja im 61. Kapitel 1 und 2, wo unser Herr las, da las er Jesaja 61, Vers 1 bis 2, Aber in der Mitte des zweiten Verses von Jesaja 61 hielt er an, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, um das angenehme Ja zu predigen. Dann hielt er an. Weshalb? Der andere Teil bringt das Gericht, das gehörte nicht zu seinem ersten Kommen, sondern zu seinem zweiten Kommen. Seht ihr, es passt nicht dort hinein. Seht, es ist kein Fehler in der Schrift. Sie ist immer vollkommen. Jesus hielt an, wo die Schrift anhält. Denn das war genau das, was für seinen Tag bestätigt worden war, in diesem ersten Kommen. Beim zweiten Kommen wird er Gericht über die Erde bringen, aber nicht damals. Er predigte das angenehme Ja des Herrn. Seht, der Messias stand auf der Plattform, um sich selbst mit dem Wort zu identifizieren für die Verheißung jenes Zeitalters. Wie eigenartig! Der Messias steht vor der Gemeinde und seht diese kostbaren Worte, wenn er dort sagt, um das angenehme Jahr zu predigen. Das angenehme Jahr, wie wir alle wissen als Bibelleser, war das Jubeljahr. Und wenn alle Sklaven und Gefangenen, wie sie waren, sie wurden aus dem Gefängnis genommen und ein Sohn musste die Schulden bezahlen oder eine Tochter und sie waren gebunden, wie lange sie auch in Bindung waren oder wie lange sie dort sein sollten im Gefängnis, wenn dieses Jubeljahr kam, wenn die Posaune ertönte, konnte jedermann frei werden, wenn er frei werden wollte. Ihr wart frei, ihr wart keine Sklaven mehr, aber wenn ihr Sklaven bleiben wolltet, dann musste man euch zum Tempel bringen. Sie standen dort bei den Säulen, nahmen eine Ahle, bohrten ein Loch in euer Ohr und dann musstet ihr diesem Sklavenmeister für den Rest eurer Tage dienen. Welch ein vollkommenes Beispiel ist das doch des Evangeliums von Jesus Christus. Wenn es gepredigt wird, das angenehme Jahr, die angenehme Zeit, die Zeit des Jubeljahres, jeder, wer es auch ist, welche Farbe ihr auch habt, welche Denomination ihr auch zugehört, wie weit ihr auch in die Sünde getreten seid oder was mit euch verkehrt ist, ihr könnt frei werden, wenn ihr die Evangeliumsposaune hört. Ihr seid frei. Aber wenn ihr euren Rücken der Botschaft zuwendet und es nicht hören wollt, seht, dann wird euer Ohr mit einer Ahle durchbohrt. Das bedeutet, dass ihr die Linie von Gnade und Gericht überschritten habt und ihr werdet das Evangelium nie mehr hören. Ihr werdet nie weiterkommen. Ihr müsst ein Sklave sein, dem System, für den Rest eurer Tage, wenn ihr das angenehme Jahr nicht hören möchtet. Nun, der andere Teil, wie ich sagte, brauchte nicht beantwortet zu werden, denn dieser kommende Messias, die jetzige Zeit, dann wird er Gericht bringen. Wie konnten diese Menschen so etwas verpassen zu sehen, wer er war? Wie konnten sie es verpassen? Wie konnte es sein, wenn es so deutlich gezeigt und bekannt gemacht wurde? Wie konnten sie das je übersehen? Welch ein Wort! Denkt darüber nach. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Wer sagte es? Gott selbst, der Ausleger seines eigenen Wortes ist. Heute ist diese Schrift erfüllt. Der Messias selbst steht in der Gegenwart der Versammlung und liest ein Wort aus der Bibel, das sich auf ihn selbst bezieht. Und dann sagt er, heute ist diese Schrift erfüllt. Und immer noch nicht konnten sie es nicht sehen. Welch eine Tragödie wäre das. Aber es geschah. Es geschieht oft. Wie kann es geschehen? Natürlich wie in anderen Zeiten, weil man die Auslegungen von Männern glaubt über das Wort. Das hat es bewirkt. Diese Gläubigen in jenen Tagen, die sogenannten Gläubigen, sie nahmen die Auslegung dessen, was die Priester über die Schrift gesagt hatten. Darum, Jesus gehörte zu keinem ihrer Gesellschaften, darum wurde er aus ihrer Gesellschaft exkommuniziert. Und darum konnten sie ihn unter sich nicht erkennen, weil er anders war als sie. Die Person von Jesus Christus war so speziell, dass keiner es hätte übersehen sollen, dass er der Sohn Gottes war, denn er war die perfekte Identifikation der Schrift, die über ihn geschrieben war. So wird jeder Christ erkannt, wenn sein Leben identisch ist mit den Dingen, die ein Christ tun soll. Wie konnte er dort stehen und sagen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt? Wie hervorragend, wie deutlich. Und trotzdem haben es diese Menschen missverstanden. Weshalb? Weil sie die Auslegung irgendeiner Priesterschaft nahmen, denen sie zuhörten. Und die Geschichte wiederholt sich immer. Die Schrift hat eine mehrfache Bedeutung und eine mehrfache Offenbarung. Zum Beispiel sagt die Bibel, aus Ägypten habe ich meinen Sohn berufen, und das bezieht sich auf Jesus. Und wenn ihr den Hinweisen folgt, findet ihr heraus, dass es sich auch auf Jakob bezieht, dieselbe Schrift. Jesus war sein größerer Sohn, Jakob war sein Sohn, den er aus Ägypten rief. Und die Scofield-Referenz und alle anderen Referenzen zeigen es. Das ist die Schrift, darauf es sich bezieht. Und so war eine zweifache Antwort da. Eine Antwort, dass Jakob herausgerufen wurde und dass Jesus herausgerufen wurde. Und so ist es heute. Weil wir in solch einem Durcheinander sind, verpassen es die Menschen, die Wahrheit Gottes zu sehen, weil zu viele menschengemachte Auslegungen von Gottes Wort da sind. Gott braucht niemanden, um sein Wort auszulegen. Er ist sein eigener Ausleger. Gott sagte am Anfang, es soll Licht werden, und da wurde Licht. Das braucht nicht ausgelegt zu werden. Und er sagte, eine Jungfrau wird empfangen, und sie empfing. Das braucht keine Auslegung. Gottes Auslegung seines Wortes ist dies, wenn er bestätigt und beweist, dass es so ist. Das ist seine Auslegung, indem er es geschehen lässt. Da liegt Gottes Auslegung, wenn er sein Wort zum Geschehen bringt. Da legt er es euch aus, wie wenn noch nie Licht gewesen wäre, und er sagt, es soll Licht werden, und dann ist Licht da. Das braucht niemand auszulegen. Aber diese menschengemachten Systeme sind hineingekommen, und wenn das geschieht, dann kommt ihr aus der Linie. Es war immer so, aber ich denke immer noch, wie schlagend das war. Denkt darüber nach, der Messias. Weshalb konnten sie ihn nicht sehen? Weil ihre Führer, die ihn hätten kennen sollen, jene, die hätten versiert sein sollen in der Schrift, jene, die die Schrift hätten verstehen sollen, sie machten diesen Mann klein und sie sagten, er ist ein uneheliches Kind, so oder so. Wir würden so etwas nicht glauben. Jahre später glauben wir dies nicht. Wir würden sterben, nur um zu sagen, dass er der jungfräulich geborene Sohn Gottes ist. Und eines Tages wird es geschehen, dass die Dinge, die Jehova heute tut, dass die Menschen in den kommenden Zeitaltern, wenn da solche sind, sterben werden für die Dinge, über die wir heute sprechen. Ihr werdet es müssen, wenn das Mahlzeichen des Tieres hervorkommt, und euch wird nicht mehr erlaubt werden, das Evangelium in dieser Weise zu predigen. Wenn die große Vereinigung der Kirchen zusammenkommt, welches jetzt bereit ist für die Weltgemeinde, werdet ihr euer Zeugnis mit eurem eigenen Leben besiegeln müssen. Jetzt müsst ihr es glauben. Wenn jene Priester heraufkommen könnten, die ihn verurteilt haben, würden sie es nicht tun. Ihr sagt, wenn ich dort gewesen wäre, ich hätte so oder so gehandelt. Nun, das war nicht dein Zeitalter, aber dieses ist dein Zeitalter. Dieses ist die Zeit. Ihr sagt, nun, wenn er hier wäre. Die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und für immer, derselbe. Und so ist er hier. Aber er ist hier in der Geistform, während die Welt sich zivilisiert hat, größer geworden ist und mehr gebildet. Und dies können sie nicht töten. Er starb einmal und er kann nicht noch einmal sterben. Er musste Fleisch werden, damit Gott den Tod erleiden konnte im Fleisch für die Sünde. Aber dieses Mal konnte er nicht sterben. Es ist der Heilige Geist. Nun, wenn man so darüber nachdenkt, dass sie diese Dinge gegen ihn hatten, noch etwas, er wollte nicht ihre Gesellschaft erwählen. Seht ihr, das machte ihn zu einer schlechten Person. Er wollte sich nicht zu ihrer Organisation gesellen oder zu ihrer Priesterschaft. Er wollte nichts damit zu tun haben. Und außerdem versuchte er, alles niederzureißen, was sie aufgebaut hatten. Er ging in den Tempel. Wir sagen, es sei ein gütiger Mann. Er war es, aber oft verstehen wir nicht, was Güte ist und Milde. Er war ein Mann des Mitleides, aber wir verstehen oft nicht, was Mitleid ist. Nicht menschliche Sympathie ist Mitleid. Mitleid besteht, den Willen Gottes zu tun. Einmal ging er beim Teich von Bethesda vorbei, durch das Tor. Da lagen Mengen von Menschen. Mengen ist keine bestimmte Anzahl, aber da lagen Mengen Lahmer, Blinder. Und er hatte immer Mitleid mit den Menschen. Und er ging zu einer Person, die weder lahm noch blind war. Und vielleicht hatte sie ein Schwächeproblem, vielleicht eine kleine Schwäche oder war beschränkt. Er hatte es 38 Jahre, es machte ihm nicht zu sehr Schwierigkeiten, es tötete ihn nicht. Er lag dort auf einem Lager und dann fragte er ihn, möchtest du gesund werden? Und der Mann sagte, ich habe niemand, der mich ins Wasser bringt, denn während ich komme, geht immer jemand vor mir hinein. Seht, er konnte gehen, er konnte sehen, er konnte umhergehen, aber er war einfach schwach. Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause.
And Jesus said to him, rise up, take up your bed and go to your house.
Und Jesus wurde deswegen in Frage gestellt, denn ihr erinnert euch, dass die Schrift dieses sagt, kein Wunder, wenn er heute Abend nach Jeffersonville käme und so handeln würde, würden sie immer noch über ihn reden. Aber denkt daran, er kam für eine Sache und das war den Willen Gottes zu tun. Das findet sich in Johannes 5, 19. Dort habt ihr die Antwort. Er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts tun in sich selbst. Nur was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise der Sohn. Sie hätten das wissen sollen, denn das war die wahre Bestätigung der Prophetie des Moses, denn der Herr, euer Gott, soll einen Propheten wie mich erwecken. Habt ihr gesehen, als er den Mann sah? Er sagte, Jesus wusste, dass er in diesem Zustand war seit vielen Jahren. Er war ein Prophet und er sah den Mann in diesem Zustand. Er ging dort hinein, bahnte sich seinen Weg durch diese Mengen, bahnte sich durch die Menge, bis er diesen gewissen Mann fand. Ging bei den Lahmen, Blinden und Verwelkten vorüber, und trotzdem war er Mann voller Mitleid. Aber Mitleid besteht darin, den Willen Gottes zu tun. Jetzt sehen wir ihn. Er wollte sich nicht zu ihnen gesellen. Er wollte nichts zu tun haben mit ihren Gesellschaften, denn er war ein Ausgestoßener. Und außerdem ging er eines Tages in den Tempel. Ein Mann. Er ging dort hinein, fand das Haus Gottes etwa so verschmutzt, wie es heute ist. Sie kauften, verkauften, wechselten Geld. Und er warf die Tische der Geldwechsler um, nahm Stricke, flocht eine Peitsche und schlug auf die Geldwechsler ein, schlug sie aus dem Tempel. Und er blickte sie zornig an und sagte, es steht geschrieben, Halleluja, meines Vaters Haus ist ein Gebetshaus und ihr habt eine Höhle für Diebe gemacht. Ihr mit euren Traditionen, ihr habt die Gebote Gottes wirkungslos gemacht.
They were buying, selling, changing money and he turned over the money tables. Took ropes and plaid them and beat the money changers out of the temple and looked upon them with anger and said, it's written,
Hallelujah. My father's house is the house of prayer. And you made it a den of thieves. You with your traditions has made the commandments of God of none effect.
Konnte solch eine Gruppe je an ihn glauben? Nein. Sie hatten sich wie Schweine gewälzt im Schmutz ihrer Gesellschaften und Schmutz des Tages, bis sie so kirchlich eingefroren waren, dass sie die Vibrationen der Kraft des allmächtigen Gottes nicht mehr fühlen konnten. Kein Wunder konnte diese kleine Frau sein Kleid berühren und dadurch geheilt werden. Und ein betrunkener Soldat konnte ihm ins Angesicht spucken und keine Kraft fühlen. Es hängt davon ab, wie ihr euch der Sache nähert. Es hängt davon ab, auf was ihr schaut, wenn ihr in die Gemeinde geht. Hängt es davon ab, was ihr erwartet? Nun sehen wir, wie er dort steht. Ohne Zweifel haben die Leute bereits die Priester gewarnt und die Menschen gewarnt. Nächsten Sabbat kommt er und wenn er kommt, hört ihm nicht zu. Ihr könnt ja hinabgehen und dort sitzen, aber achtet nicht auf, was er sagt, denn er gehört nicht zu unserer Gruppe. Er ist ein Ausgestoßener, er hat keine Mitgliederkarte, er gehört nicht einmal, er hat keine Organisationspapiere bei sich, er hat gar nichts in dieser Weise. Was ist er? Irgendein abgefallener Junge, der dort unten unehelich geboren wurde, im Heim eines Zimmermanns, und die Mutter hat ihn empfangen, bevor sie verheiratet war, und sie versuchen, die Sache zu verbergen mit irgendeiner übernatürlichen Sache. Wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er die Korridore des Himmels hinabkommen, zu unseren hohen Priestern gehen und sagen, hier bin ich, Kaiphas. Aber wir sehen, dass er es nicht in dieser Weise tat, denn so stand es nicht geschrieben im Worte. Das war eine menschengemachte Tradition, welche bewirkte, dass sie so etwas glaubten. Das Wort hatte gesagt, dass er genauso kommen würde, wie er kam. Und dort stand er, las das Wort und sagte ihnen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen und immer noch können sie ihn nicht sehen oder ihn erkennen, wie es in allen Zeitaltern war. Noah hätte dieselbe Sache sagen können an dem Tag, als er in die Arche ging und die Türe verschlossen wurde. Noah hätte aus dem Fenster schauen können, von der Spitze der Arche über die Versammlung schauen können und sagen können, denkt daran, Gott hat die Türe verschlossen, und er hätte sagen können, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Aber es war zu spät für sie dann. Er hatte 120 Jahre gepredigt und hatte versucht, sie in dieses Schiff zu bringen, das er gebaut hatte, und sagte ihnen, dass die Schrift sagt, so spricht der Herr, es wird regnen. Aber sie hatten zu lange gewartet. Aber Noah hätte sehr leicht so etwas sagen können, heute ist diese Schrift erfüllt. Moses hätte am selben Tag, an dem die Feuersäule dort auf den Berg Sinai herabkam und sein Zeugnis bestätigt hatte, hätte er sagen können, heute ist diese Schrift erfüllt. Wie ihr wisst, war Moses ein berufener Mann Gottes, ein Prophet. Und da er berufen war als Prophet, musste er ein übernatürliches Erlebnis haben. Um ein Prophet zu sein, musste er Gott von Angesicht zu Angesicht treffen und mit ihm sprechen. Und noch etwas, was er sagte, musste geschehen, auch sonst hätte ihm niemand geglaubt. Und so hat kein Mensch das Recht, sich so etwas zu nennen, bis er von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hat, irgendwo auf der anderen Seite der Wüste, wo er Gott selbst getroffen hat und kein Atheist in der Welt es von ihm hinweg erklären kann. Er war dort und er weiß, es geschah. Jeder Christ sollte diese Erfahrung haben, bevor er überhaupt sagt, er sei ein Christ. Es ist eure eigene Erfahrung. Kürzlich sprach ich mit meinem Neffen, einem kleinen katholischen Jungen, und er sagte, Onkel Bill, ich bin von Säule zu Säule gerannt, bin überall hingegangen und versuchte, etwas zu finden. Nacht für Nacht, vor dieser Versammlung begann, hat er geweint und nachts hatte er Träume, und er sah sich zum Altar rennen, wo gepredigt wurde, und er sah, machte ein Bekenntnis und sagte, er sei verkehrt gewesen. Ich sagte, Melvin, was du auch versuchst und zu vielen Gemeinden du auch gehst und so viele Heil dir Maria du auch sagst oder so viele Segnungen du bekommst von einem Mann, du musst wiedergeboren werden aus dem Geiste Gottes. Das ist die einzige Sache, die das menschliche Herz befriedigt.
I said, Melvin, no matter where you try to go, how many churches you join, how many Hail Marys you say, or how many blessings you get from man, You've got to be born again of the Spirit of God. It's the only thing that'll satisfy the human heart.
Ich weiß, dass Sie heute einen Ersatz haben für die Wiedergeburt. Sie schütteln einfach die Hand eines Predigers und ihr schreibt eure Namen in ein Buch. Aber Freunde, das ist ein Dogma. Das ist nicht eine biblische Wahrheit. Wenn es so wäre, würde in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel stehen, als der Tag zu Pfingsten kam, kam der Pastor herein und schüttelte die Hände mit den Leuten. Aber es heißt, als der Tag zu Pfingsten kam, und die Gemeinde eingesetzt wurde, da kam ein Geräusch vom Himmel wie ein mächtiger, brausender Wind und das ganze Haus wurde gefüllt, wo sie saßen. So kam der Heilige Geist das erste Mal und so kommt er jedes Mal seit dieser Zeit. Er ist Gott und ändert sich nicht. Nun, das lässt viele Leute straucheln. Sie sagen, das war für einen anderen Tag. Nun, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Jedes Mal, wenn die Gemeinde den Heiligen Geist empfing, kam er immer wie das erste Mal mit demselben Rezept. Apostelgeschichte 2,38 hat nie geändert und wird nie ändern. Wie das Rezept eines Arztes für eine Krankheit. Er wird euch ein Rezept schreiben für eine Krankheit und dann bringt man es zu irgendeinem Quacksalber-Drogisten und dann fügt er zu viel vom Gegenmittel hinein, dann wird es so schwach, dass es gar nichts nützt. Oder er fügt zu viel vom Gift hinzu und es wird euch töten. Es muss genauso gemacht werden, wie es der Arzt geschrieben hat. Und das Rezept des Arztes, wie man den Heiligen Geist empfangen muss, wird uns durch Dr. Simon Petrus gegeben am Pfingsttage. Ich gebe euch ein Rezept. Tut alle Buße und lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus für die Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn das Rezept ist für jene, die weit weg sind und so viele der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Das ewige Rezept. Moses hatte diese Erfahrung. Er ging ins Land und begann den Menschen zu sagen, ich habe eine Feuersäule getroffen. Sie war in einem brennenden Busch und er sagte mir, euch zu sagen, ich bin, der ich bin. Geh hinab, ich werde mit dir sein. Nimm den Stab in deine Hand, halt ihn über Ägypten und was immer du bittest, das wird geschehen. Vermutlich sagten einige Priester, Unsinn. Aber als sie die wirklichen Taten sahen, die Realitäten, wie sie geschahen, konnten sie es nicht länger zurückhalten. Sie wussten, er war von Gott gesandt. Und dann, als Moses sagte, er hätte dieses gesehen und es als Wahrheit bezeugte, dann ist Gott verpflichtet, wenn es die Wahrheit ist, sich zu identifizieren und es zu bestätigen, das Wort dieses Mannes als Wahrheit, dass es stimmt. Wenn Jesus Christus dort gestanden wäre und gelesen hätte an jenem Tag, heute ist dieses Wort vor euch erfüllt, dann ist Gott verpflichtet, dieses Wort geschehen zu lassen. Wir stehen hier heute Abend und sagen, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer. Und Gott ist verpflichtet, dieses zu beweisen, denn es ist sein Wort. Nun, was braucht es? Es braucht Glauben, es zu glauben. Es braucht Glauben, an sein Wort glauben, dass es die Wahrheit ist. Seht, was geschah, als Moses die Kinder herausbrachte und alle, die folgten, jene, die ihm nicht folgten, blieben in Ägypten, aber jene, die Moses folgten, als sie aus dem Roten Meer herauskamen und in die Wüste kamen, kam Gott herab auf den Berg Sinai. Diese Feuersäule setzte den ganzen Berg in Brand und eine Stimme sprach heraus und Gott gab die 10 Gebote. Mose hätte auftreten können vor das Volk und sagen, heute, an diesem Tag ist die Schrift, die ich euch gesagt habe, als ein Prophet geschehen, an diesem Tag. Ich habe euch gesagt, dass Gott mich traf dort oben beim brennenden Busch in einer Feuersäule. Und dies wird ein Zeichen sein, hat er gesagt. Ich werde die Menschen direkt zurückbringen an diesen Ort. Und hier ist Gott in derselben Feuersäule, wie ich euch erzählt habe. Er hängt dort über dem Berge. Heute ist diese Prophetie erfüllt. Hier ist er und bestätigt die Dinge, die ich euch als Wahrheit bezeugt habe. Gott, gib uns mehr Männer in dieser Weise, die aufrichtig und ehrlich sind und die Wahrheit sagen, dass der allmächtige Gott sich selbst bestätigen könnte, dass sein Wort immer noch die Wahrheit ist. Er bleibt derselbe, gestern und immer.
Why wouldn't he?
Weshalb sollte er es nicht tun? Er hat verheißen, es zu tun. Josua hätte dasselbe sagen können an dem Tage, als er zurückkam nach Kadesh Barnea, wo sie so weit gereist waren in der Wüste. Sie hatten gezweifelt, dass das Land in der Weise sei, wie Gott es gesagt hatte. Aber Gott hatte ihnen gesagt, es sei ein gutes Land und es würde überfließen mit Milch und Honig. Und Josua und Kaleb waren die einzigen zwei, die es glaubten, anders als die anderen 10, die gegangen waren. Und als sie zurückkamen, hatten sie den Beweis. Sie hatten eine Weintrauben, so schwer, dass zwei starke Männer sie tragen mussten. Josua und Kaleb hätten sich dorthin stellen können und sagen können, heute ist diese Schrift erfüllt. Hier ist der Beweis, dass es ein gutes Land ist. Gewiss. Warum? Da ist der Beweis, dass es ein gutes Land ist. Wo habt ihr je solche Dinge wie diese gesehen in Ägypten? Da gibt es keine solchen Orte, aber heute ist diese Schrift erfüllt. Er hätte dasselbe sagen können, als er prophezeit hatte, dass die Mauern von Jericho fallen würden, nachdem sie 7-mal herumgegangen wären, 7 Tage, 7-mal an einem Tag, und als sie das letzte Mal herumgingen, da fielen die Mauern. Josua hätte aufstehen können, um zu sagen, heute, das, was der oberste Heerführer der himmlischen Heerscharen mir gesagt hat vor Wochen, dass es geschehen würde, heute ist diese Schrift erfüllt. Da lagen die Mauern flach auf der Erde. Kommt, lasst es uns einnehmen, es gehört uns. Heute ist diese Schrift erfüllt.
Joshua could have stood up and said, this day the chief captain of the host of the Lord that told me weeks ago that it would happen like this, this day this scripture is fulfilled. There lay the walls flat on the ground. Come on, let's go take it. It belongs to us. This day this scripture is fulfilled.
Wie wunderbar, Männer Gottes sind dagestanden für die Dinge, die richtig sind. Israel, dort am Fluss, als sie das Land besaßen, sie gingen hinüber. Wie sollten sie es tun? Es war der Monat April und die Flut kam herab, denn es war Schneeschmelze dort in Judäa. Oh, welch schlechter General schien doch Gott zu sein, sein Volk im Monat April zum Jordan zu bringen, wo er höher war als je. Ich könnte hier anhalten, wenn ich Zeit hätte und euch einen kleinen Hinweis geben. Manchmal könnt ihr da sitzen mit Krebs oder ihr sitzt da mit einer Krankheit und ihr denkt, weshalb ist mir, einem Christen, so etwas zugestoßen? Weshalb soll ich in dieser Weise hier sitzen, wenn ich ein Christ bin? Manchmal lässt Gott die Dinge so dunkel werden, dass ihr gar nichts mehr sehen könnt, weder hinauf noch umher. Und dann kommt er und bahnt einen Weg für euch, dass ihr sagen könnt, heute ist diese Schrift erfüllt, die er verheißen hat zu tun. Er ließ die Hebräerkinder direkt in den feurigen Ofen gehen und sie sagen, unser Gott ist imstande, uns aus diesem Feuer im Ofen zu befreien. Wir werden uns so oder so nicht vor deinem Standbild beugen. Und als sie dort hinauskamen, war nicht einmal der Geruch des Ofens auf ihnen, kein Geruch des Ofens. Und sie hätten sagen können, heute ist diese Schrift erfüllt. Als Daniel aus der Löwengrube kam, hätte er dasselbe sagen können. Und Johannes der Täufer, nachdem die Gemeinde 400 Jahre in kirchlichen Lehren waren, war es kein Wunder, dass die Gemeinde in solch einem Schlamassel waren. Als er dort am Jordan in der Wüste erschien, hätte er sagen können, dort am Ufer stehend, heute ist diese Schrift, Jesaja 40, erfüllt. Wie könnte ich hier einhalten und euch sagen, was dieser alte Priester mir sagte? Er sagte, mein Sohn, du hast die Botschaft nie fertig gemacht. Ich sagte, sei ruhig. Er sagte, willst du mir sagen, die Pfingstler können es nicht sehen? Ich sagte, nein. Er sagte, ich sehe es. Ein katholischer Priester. Er sagte, warum hast du nicht weitergemacht? Ich sagte, sei ruhig. Er sagte, Ehre sei Gott, ich sehe es. Und ungefähr um diese Zeit fiel der Heilige Geist auf seine Schwester, die dort draußen in der Versammlung saß. Und sie stand auf, sprach in unbekannten Zungen und gab die Auslegung genau der Sache, über welche der Priester und ich dort auf der Plattform sprachen. Die ganze Gemeinde kam in einen Begeisterungssturm und es wurde hinübergetragen zu Oral Roberts Konvent letzte Woche oder vorletzte Woche. Und es war das Gespräch des Konventes. wie jener Priester dort unter dem Heiligen Geist. Es wurde dort draußen durch eine Frau offenbart. Ich glaube, es war seine Schwester. Die Sache, die dort auf der Plattform geschah. Und er offenbarte genau die Sache, die wir verbargen. Die Stunde, in der wir leben. Heute ist diese Schrift erfüllt. Heute sind die Abendlichter gekommen und wir können es nicht sehen. Seht, Johannes sagte, heute bin ich die Stimme eines, der da ruft in der Wüste, wie der Prophet Jesaja sagte, bereite den Weg des Herrn. Sie konnten es nicht verstehen. Sie sagen, oh, du bist Jesus oder eigentlich du bist Christus. Er sagt, ich bin nicht Christus. Er sagt, ich bin nicht würdig, seine Schuhe zu binden. Er sagte, er steht irgendwo unter euch. Denn er war sicher, dass er da sein würde. Es musste in seinem Tag sein, denn Gott hat es ihm gesagt, dass er den Messias vorstellen würde. Eines Tages kam ein junger Mann hinab und er sah ein Licht über ihm, ein Zeichen, und er rief, siehe das Lamm Gottes. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euch, gewiss. Am Pfingsttage, wie stand Petrus dort auf und zitierte ihnen die Schrift von Joel 2,38 und alle lachten. Jene Menschen konnten nicht mehr in ihrer eigenen Sprache sprechen. Sie stammelten irgendetwas anderes. Die Bibel sagte, da waren geteilte Zungen. Es heißt nicht, dass sie nichts sagten, sondern sie stammelten. Sie rannten umher wie eine Gruppe betrunkener Menschen und alle sagten, nun, diese Menschen sind betrunken. Schaut sie doch an. Seht, wie sie sich aufführen. Seht die Frauen und Männer. Sie sind nicht in Ordnung. Dies sagte die religiöse Gruppe jenes Tages. Petrus stand auf in ihrer Mitte und sagte, Männer und Brüder, ihr, die in Jerusalem wohnt und in Judäa, lasst es euch gesagt sein, dass diese nicht betrunken sind. Es ist erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist das, was durch den Propheten Joel gesprochen werde. Es wird geschehen in den letzten Tagen, da werde ich meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Heute ist diese Schrift erfüllt. Es war erfüllt, gewiss. Luther kam zur richtigen Zeit, Wesley kam zur richtigen Zeit und die Pfingster kamen zur richtigen Zeit. Nichts ist aus der Ordnung. Ich bitte euch zu überlegen, in welchem Zeitalter und in welcher Zeit wir jetzt leben und welches das verheißene Wort ist für heute. Wenn dort in anderen Zeitalter Menschen sagen konnten, heute ist diese Schrift, dieser Tag ist diese Schrift, was ist dann mit der Schrift für diesen Tag? Was ist für diesen Tag verheißen? Wo stehen wir eigentlich? In welcher Stunde leben wir? Die Uhr zeigt, die wissenschaftliche Uhr, 3 Minuten vor Mitternacht. Die Welt fällt in Stücke, die Gemeinde ist in einem Bett der Korruption, bis niemand mehr weiß, wo er steht. Welche Zeit des Tages ist es? Was für eine Schrift ist für diesen Tag? Der Zustand der Gemeinde, der Zustand der heutigen Gemeinde in der Welt, die Politik, die Weltsysteme sind so verrottet, wie es nur sein kann. Ich bin kein Politiker, ich bin ein Christ. Es steht mir nicht zu, über Politik zu sprechen, aber ich möchte nur sagen, dass es auf beiden Seiten verrottet ist. Ich habe einmal gewählt und ich wählte Christus. Ich muss gewinnen. Der Teufel hat gegen mich gestimmt. Christus hat für mich gestimmt. Es hängt darauf an, für wen ich gestimmt habe. Ich bin froh, dass ich für ihn stimmte. Die Welt soll sagen, was sie soll, was sie will. Ich glaube, dass er dasselbe ist, gestern, heute und für immer. Er wird es beweisen. Sicher wird er es beweisen, gewiss. Zunahme der Kriminalität, Jugendkriminalität. Seht unsere Nation an. Einst war sie die Blume der Erde, unsere große Demokratie, die dort gegründet wurde. bei der Unabhängigkeitserklärung. Die Unabhängigkeitserklärung wurde unterzeichnet und wir hatten eine Demokratie und unsere großen Vorväter und die Dinge, die sie taten, wir hatten eine große Nation. Aber nun verrottet sie und fällt in Stücke und wird erschüttert. Sie vergeht und sie versuchen, Steuern aus den Menschen herauszupressen, um das Geld zu bekommen, um es um Freundschaft mit ihren Feinden zu kaufen. Und sie werden es ihnen zurück ins Gesicht werfen. Ein Weltkrieg Nummer eins, Weltkrieg Nummer zwei und es geht immer noch zu einem dritten Weltkrieg zu, gewiss. Die Politik ist verrottet, Korruption bis zum Grund. Genauso, was Matthäus 24 sagte, wie es sein würde. Nation würde gegen Nation sein, Königreich gegen Königreich. Alle diese Dinge würden geschehen. Lasst uns nun über diese Dinge nachdenken. Nun, gut, da ist noch eine andere Sache. Die Zunahme in der wissenschaftlichen Forschung. Einst ging mein Großvater zu meiner Großmutter in einem Ochsenkarren. Nun ist es ein Düsenflugzeug. Oder man geht sogar in den Weltraum. In den äußeren Raum. Es ist so groß, wie wird es gesagt. Daniel 12,4 sagt, Wissen wird zunehmen in den letzten Tagen. Wir sehen die Stunde, in der wir leben. Seht die Zustände der Welt und der Zustand in der Wissenschaft. Und seht wieder heute in unserem Bildungssystem. Versucht dies nun nicht zu verleugnen. Ich habe die Zeitungsartikel bei mir. Sie lehren Sexualität in unseren Schulen. Junge Studenten, wie sie sexuelle Affären miteinander haben, damit sie sehen, wie sie sich paaren können in der Welt. Jawohl. Wie steht es mit unserer Priesterschaft? Ich habe hier eine Zeitung, dort drüben in Los Angeles, Kalifornien, hat eine Gruppe Kirchenmänner, Baptisten und Presbyterianer, Prediger, haben Homosexuelle hineingenommen und haben Homosexualität praktiziert. Sie sagen, sie wollen sie für Gott gewinnen, wenn das einer der Flüche der Stunde ist, sodomiten. Sogar durch das Gesetz wurden sie eingesperrt. Wo sind wir dann? Unser ganzes System ist unter uns verrottet. Die Zunahme der Homosexualität in den Vereinigten Staaten ist nun 20% oder 30% im letzten Jahr. Denkt darüber nach. Männer leben mit Männern, genauso wie sie es in Sodom taten. Zunahme Kriminalität, Jugendkriminalität. In welcher Stunde leben wir? Heute ist dieses Wort, dieser Prophetie erfüllt. Die religiöse Welt, die Kirche selbst, die Gemeinde, die sogenannte herausgerufene Gemeinde, wir nennen sie die herausgerufene Gemeinde, das letzte Zeitalter, das pfingstliche Zeitalter. Wo ist es angelangt? Es ist in Laodicea, wie die Schrift sagt. Heute haben sie die Schranken niedergelassen. Ihre Frauen sind halb bekleidet, ihre Männer. Es ist eine schreckliche Sache. Einige sind 3-4 Mal verheiratet und sind Diakone und alles. Sie haben die Schranken hinabgelassen, Korruption hineingebracht, weil sie im Konzil sitzen mit der Welt, haben die Stellung mit der Welt eingenommen. Heute haben sie aber bessere Gebäude denn je. An einigen Orten haben sie ein Gebäude, eines für 50 Millionen Dollar, ein Auditorium für 50 Millionen Dollar, Pfingster. Vor 25 Jahren standen sie an den Straßenecken und schlugen in das Tamburin. Weil die Schrift sagt in Offenbarung 3, ihr sagt, ihr seid reich, ich bin reich, ich sitze als Königin da und ich brauche nichts. Und weißt du nicht, dass du miserabel, blind, arm, nackt und bloß bist und weißt es nicht? Heute ist diese Schrift erfüllt in euren Augen. Amen. Amen bedeutet, so ist es. Ich sage nicht mir selbst Amen, aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Heute ist diese Schrift erfüllt. Die Pfingstgemeinde ist in einer Laodicea-Verfassung. Oh, sie springen und brüllen immer noch und machen weiter, wenn die Musik weiter hämmert. Aber wenn die Musik aufhört zu schlagen, diese Beatnik-Musik, die einige spielen und es christliche Musik nennen, immer wenn das aufhört, dann ist es mit der ganzen Herrlichkeit vorüber. Wenn es ein echter Preis, Lobpreis Gottes ist, dann sind nicht genug Pfeifen und Kräfte in der Welt da, um es zu stoppen. Wenn es wirklich von Gott kommt, dann braucht es keine Musik, um es aufzuarbeiten. Es benötigt den Geist Gottes, der herabkommt darauf. Das bewirkt es. Dies haben sie seit langem vergessen, weil sie die Gabe des Heiligen Geistes, das Zungenreden, als Beweis nahmen. Ich habe Teufel und Hexen in Zungen sprechen sehen. Der Heilige Geist ist das Wort Gottes in euch, das sich selbst identifiziert, indem es dieses Wort akzeptiert. Außerhalb dieser Sache kann es nicht der Heilige Geist sein. Wenn man sagt, es ist der Heilige Geist und man verleugnet ein Wort dieser Bibel, kann es nicht der Heilige Geist sein. Dies ist der Beweis, ob ihr es glaubt oder nicht. Seht noch ein anderes großes Zeichen. Die Juden sind in ihrem Heimatland, sie haben eine eigene Nation, eigenes Geld, sind ein Mitglied der Vereinigten Nationen. Sie haben ihre eigene Armee, sie haben alles. Sie sind in ihrem Heimatland und Jesus sagte, lernt ein Gleichnis des Feigenbaums. Da sind sie zurück in ihrem Land. Heute ist diese Schrift erfüllt. Die Juden sind in ihrem Heimatland. Heute ist diese Schrift erfüllt, das Gemeindezeitalter von Laodicea. Heute ist diese Schrift, Matthäus 24, erfüllt. Die Welt ist in einer Korruption, die ganze Sache Nation gegen Nation. Erdbeben in verschiedenen Plätzen, große Wirbelstürme kommen, erschüttern die Nationen und so weiter. Große Desaster überall. Heute ist diese Schrift erfüllt. Nun, wir haben den Zustand der Welt herausgefunden und wir sehen, wo die normale Gemeinde ist, normale Organisation, Denomination. Wir sehen, wo sie sind. Wir sehen, wo die Nationen sind. Und wir sehen, dass an diesem Tag diese Verheißungen erfüllt sind. Nun, aber an diesem Tage muss ein königlicher Supersame Abrahams hervorkommen. Das ist genau, was sein muss. Es wird eine königliche Same durch den königlichen verheißenen Sohn sein. Wie ich sprach am gestrigen Abend, wird es nicht der natürliche Same sein, es wird ein geistlicher Same sein. Da gibt es eine geistliche Braut, die hervorkommt und es wird der königliche Same des königlichen Glaubens von Abrahams königlichem Sohn sein. Sie muss auftreten in den letzten Tagen und die Zeit und der Ort ist eine Verheißung, die ihr gegeben ist. Aufgrund von Malachi 4, einer Schriftstelle, kommt eine Botschaft hervor, welche die Herzen der Menschen zurückschüttelt zum Glauben der apostolischen Väter. Da muss jemand auftreten in der Kraft des Elia. Er tritt auf, ein Mann aus der Wildnis. Er wird hervorkommen und er wird eine Botschaft haben, die direkt zum Worte Gottes zurückführt. Das ist die Stunde, in der wir leben. Dann betrachtet dieses, ich frage euch zu dieser Stunde, ihr Menschen hier von Jeffersonville, 1933, als das übernatürliche Licht dort hinabkam am Fluss, an jenem Tage, als ich 500 Menschen in den Namen von Jesus Christus taufte, als ungefähr 20 Jahre alter Junge. Was wurde da gesagt? Jeffersonville? Was war damals am Anfang der Springstraße, als die Zeitung Courier Journal, glaube ich, und der Louisville Herald den Bericht darüber brachten und es ging dann in die Vereinigte Presse bis hinauf nach Kanada und Dr. Livell hat den Artikel aus der Zeitung geschnitten, weit oben in Kanada, in 1933, als ich meine 17. Person taufte, unter Zeugen, ihr kennt den Rest der Geschichte. Als ich dort stand und diese 17. Person taufte, kam ein Licht vom Himmel herab, hellscheinendes Licht wie ein Stern, das vom Himmel fiel und eine Stimme sagte, wie Johannes der Täufer gesandt wurde, um dem ersten Kommen von Christus vorauszugehen, wird deine Botschaft dem zweiten Kommen vorausgehen in alle Welt. Heute ist diese Schrift erfüllt. Was geschah? An diesem Tage ging es um die ganze Welt. Und als Gott damals herabkam und sprach, als ich noch ein kleiner Junge war, in einem brennenden Busch oder dort in einem Busch kam die Feuersäule, dort in Warden's Place, in Odica Pike, als ich Wasser holte von einer Scheune zu einer Schnapsbrennerei. Ihr kennt die Wahrheit darüber? Ihr kennt die Wahrheit? Er sagte, rauche niemals, trinke niemals oder beschmutze dein Leib in keiner Weise, denn du musst ein Werk tun, wenn du älter wirst. Ich bezeuge, dass das die Wahrheit ist, die ich gesehen habe. Und Gott, wie er es mit Mose tat, hat es vor der Versammlung gesprochen dort unten und gesagt, es ist die Wahrheit. Heute ist diese Schrift erfüllt in der Mitte von uns. Seht, was er sagte über diese Unterscheidungen und wie es sein würde, vom Handauflegen bis zu dem Erkennen der Geheimnisse des Herzens. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Diese Verheißungen, die gemacht wurden, seht, all diese Verheißungen sind bestätigt und erfüllt worden durch den Gott der Verheißung. Seht, es hängt dort in Washington, in der Hauptstadt, heute Abend, das Bild des Engels des Herrn, so wie George E. Lacy, der Führer der Untersuchung für Fingerabdrücke und Dokumente für die Vereinigten Staaten, für die Regierung. Er hat es untersucht dort in Houston, Texas, und er sagt, das ist die einzig übernatürliche Aufnahme, die je fotografiert wurde in der ganzen Welt. Er sollte es wissen, er ist der Beste in der Welt für diese Dinge. Seht, dort hängt es als Wahrheit, dieselbe Feuersäule, die Israel dort durch die Wüste geführt hatte. Sie führt uns heute, dieselbe Art von Botschaft kommt heraus aus Ägypten. Heute ist diese Schrift erfüllt. Ihr kennt die Botschaft, die er sprach. Seht die Vision über Tucson 3 Jahre vorher, als ich dort im Weg stand, auf dem Weg. 5 Jahre vorher hat er gesagt, an jenem Tag, wo die Stadt einen Vermessungsstab dort vor dem Tor einsetzt, geh nach Westen. Ihr Leute aus der Kapelle, ihr wisst die Sache aus jener Zeit, das stimmt. Und an dem Tag, als Herr Geuss kam und die anderen und die Stäbe dort hineinschlugen, sagte ich zu meiner Frau, da ist etwas mit dieser Sache. Sie sagte, was ist damit? Und ich ging und schaute in mein kleines Buch und da war es. Und am nächsten Morgen, etwa um 10 Uhr, ich saß dort in meinem Zimmer und etwa um 10 Uhr kam der Engel des Herrn herab. Er sagte, geh nach Tucson und du wirst nordöstlich von Tucson sein. Und dann werden 7 Engel in einer Formation herabkommen und es wird die Erde um dich herum erschüttert werden. Und dann sagt er, das Weitere wird dir dort gesagt werden. Wie viele erinnern sich an die Sache, bevor es geschah? Hier sitzt ein Mann direkt in unserem Gebäude heute Abend, der dabei war, als es geschah. Und er sagte, die 7 Siegel der Geheimnisse der ganzen Bibel werden geöffnet werden und Offenbarung 10 erfüllen. Das ist die Botschaft des 7. Engels, dann sollen diese Dinge geschehen. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Heute ist diese Schrift erfüllt. Letztes Jahr standen wir an derselben Stelle. Herr Wutz, der hier ist, und ich, wir gingen den Hügel hinauf. Er seufzte über seine Frau, die krank war, und der Heilige Geist sprach, nimm da ein Stück Stein, wirf es in die Luft, und wenn es herabkommt, dann sage, so spricht der Herr. Da wird ein Gericht die Erde treffen und sage ihm, er wird die Hand Gottes sehen in den nächsten Stunden. Ich sagte es, Herr Wutz, der heute Abend hier ist, und damals waren etwa 10 oder 15 Männer dabei, als es geschah. Am nächsten Morgen, als der Herr in einem Wirbelwind herabkam und Stücke aus dem Berge riss und die Spitzen der Berge hinwegriss, und 3 Explosionen kamen und er sagte, Gericht wird Richtung Westküste gehen. 2 Tage nach diesem sank Alaska beinahe in die Erde. Und seit damals geht es auf und ab die Küste, die Stöße von Gottes Gericht. gegen diesen geistlichen Schirm. Da gibt es einen eisernen Vorhang, einen Bambusvorhang und da gibt es einen Sündenvorhang. Die Zivilisation ist mit der Sonne gekommen und auch das Evangelium. Sie kamen von Osten und gingen nach Westen wie die Sonne. Und jetzt ist es bei der Westküste und kann nicht weitergehen. Wenn es weitergeht, wird es wieder zurück im Osten sein. Und der Prophet sagte, da wird ein Tag kommen. Es wird weder Tag noch Nacht sein. Es ist ein trüber Tag, viel Regen und Nebel, genug Licht, um zu wissen, wie man eine Gemeinde erwählt oder euren Namen in ein Buch schreibt. Aber es soll Licht werden zur Abendzeit. Heute ist diese Schrift erfüllt. Dieselbe Sonne, die im Osten aufgeht, ist dieselbe Sonne, die im Westen untergeht. Und derselbe Sohn Gottes, S-O-H-N, der im Osten kommt und sich selbst als Gott manifestiert im Fleisch, ist derselbe Sohn, S-O-H-N, in der westlichen Hemisphäre, der sich selbst unter uns in der Gemeinde identifiziert heute Abend als derselbe gestern, heute und für immer. Das Abendlicht des Sohnes ist gekommen. Heute ist diese Schrift vor uns erfüllt. Wo stehen wir in diesem abrahamitischen Zeitalter? Wo sind wir in dieser großen Zeit, in der wir stehen, in dieser großen Stunde, in der wir leben? All die Visionen sind erfüllt. Wie war es damals, als unser kleiner Freund von unserer Schwestergemeinde, Junior Jackson, hinabgerannt kam dort eines Abends und er sagte, ich hatte einen Traum, Bruder Branham, der macht mir Sorgen. Ich sah all die Brüder versammelt auf einem Hügel und dann sagte er, auf diesem Hügel hast du uns gelehrt aus den Buchstaben, die da geschrieben waren und es schaute aus, dass die Buchstaben aus dem Felsen gegraben worden wären durch die Zeit. Und als du damit fertig warst, sagtest du uns, kommt näher und wir alle versammelten uns dort. Und dann hast du etwas genommen, es schaute aus wie ein Brecheisen und hast damit die Spitze dieser kleinen Pyramide aufgebrochen. Und als es geschah, da war weißer Granit ohne Schrift. Und dann hast du uns gesagt, wir sollten dieses betrachten. Und wir alle begannen es anzuschauen und ich drehte mein Haupt und ich sah, wie du nach Westen gingest, so schnell du konntest, dem Untergang der Sonne entgegen. Wie viele erinnern sich daran? Und dort stand ich etwas, bis es mir der Heilige Geist offenbarte und dann sagte ich, die ganze Bibel, soweit sie den Menschen offenbart wurde durch Rechtfertigung, Heiligung, durch die Taufe des Heiligen Geistes, die Taufe im Namen Jesus und all diese Dinge sind geoffenbart, aber da sind Geheimnisse darin verborgen, denn die Bibel ist versiegelt mit 7 Siegeln und ich muss dorthin gehen, um dieses zu finden. An jenem Morgen, als diese 7 Engel herabkamen und die Erde erschütterten und die Felsen in alle Richtungen flogen, standen 7 Engel da und sagten, geh zurück nach Jeffersonville, von wo du kommst, denn die 7 Siegel der 7 Geheimnisse werden geöffnet werden. Hier sind wir heute und verstehen den Schlangensamen und so Gott will, werden wir in einigen Tagen die Wahrheit über Heirat und Scheidung verstehen und all diese Dinge, die Gott geöffnet hat, jeder Siegel, die Geheimnisse, die seit Grundlegung der Welt waren und wir waren in der Freude und in der Gegenwart seiner Segnungen. Das ist wahr, heute ist diese Schrift. Das Life-Magazin brachte den Artikel darüber, geheimnisvoller Lichtkreis geht in die Luft über Tucson und Phoenix. Es geschah in derselben Weise, wie ich es euch ein Jahr vorher erzählte, bevor es geschah. Es würde sein wie ein Dreieck und das Bild hängt in der Gemeinde dort. Ihr, die ihr das Magazin habt, ihr habt es. Und da war es genau und sie sagten, es ist 27 Meilen hoch und 30 Meilen quer. Sie verstehen nicht, aber es geschah geheimnisvoll und es ging geheimnisvoll hinweg. Bruder Fred Sodman, Bruder Gene Norman und ich standen dort und 3 sind Zeugen, wie es dort auf dem Berge war mit Petrus, Jakobus und Johannes, als sie Zeugnis gaben. Sie standen dort und sahen zu, als es geschah und sahen, wie es geschah. Und dort hängt es in der Luft so hoch, dass dort keine Feuchtigkeit ist, nichts, um Nebel zu bilden. Wie ist es dorthin gekommen? Es waren die Engel Gottes, Sie kehrten zurück nach ihrer Botschaft. Heute ist diese Prophetie erfüllt in unserer Mitte. Heute ist diese Schrift erfüllt worden. Passt auf, 7 Siegel sind geöffnet worden. Der Wirbelwind geht zur Westküste. Verpasst dies nicht wie jene damals. Nun, wir möchten die Aufmerksamkeit ein bisschen näher zum heutigen Tag lenken. Was sagt die Schrift über heute und über die Zeit, in der wir leben? Jesus spricht: Ich werde nicht Zeit haben, über alle zu sprechen, aber ich möchte diese Stelle nehmen, bevor wir schließen. Jesus sagte in Lukas im 17. Kapitel, im 30. Vers: Jesus Christus, das Wort selbst. Glaubt ihr das? Jesus Christus, das Wort selbst, das Fleisch war, sprach und sagte, wie das Wort sein würde in der Endzeit, was das Zeichen vom Ende der Welt sein würde. Er sagte ihnen, Nation würde gegen Nation sich erheben, aber er sagte, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein an dem Tage, wenn der Menschensohn geoffenbart wird. Nun, als Jesus zur Erde kam, kam er im Namen von 3 Söhnen. Menschensohn, welches ein Prophet ist, Sohn Gottes und Sohn Davids. Er lebte hier auf Erden und er sagte nie, er sei der Sohn Gottes, er sagte, ich bin der Menschensohn. Jehova selbst nannte Hesekiel und die Propheten Menschensohn, denn er musste so kommen, um die Schrift als Prophet zu erfüllen. Denn Moses hatte gesagt, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich erwecken. Aus diesem Grunde konnte er nicht Sohn Gottes sein, denn er war der Menschensohn. Das Wort kommt zu den Propheten und er war das Wort in seiner Fülle. Menschensohn, der Hauptprophet, nein, nicht der Hauptprophet, sondern der Gottprophet. Die Fülle Gottes leibhaftig war in ihm. Deshalb war er der Menschensohn. Während 2000 Jahren ist er nun bekannt als Sohn Gottes, Geist. Und im tausendjährigen Reich wird er Sohn David sein, auf dem Thron. Wir alle wissen das, wir, welche die Schrift glauben. Nun, Jesus sagte, dass ich gerade am Ende dieses Gemeindezeitalters, in dem wir leben, dass ich der Menschensohn wieder offenbaren würde in derselben Weise, wie es war in Sodom. Seht, wie geschichtlich er es zeigt. Er sagt, wie es war in den Tagen, zuerst in den Tagen Noahs. Dort aßen sie, tranken sie, heirateten und verheirateten sich wieder. Und dann brachte er es zum letzten, der Menschensohn in Sodom. Denn dort befasst er sich mit den Juden. Hier in Sodom befasst er sich mit den Heiden. Dort hat er sie in das Wasser gebracht im Gericht. Und hier, die Heiden, verbrennt er alle am Tage von Sodom. Das stimmt. Die heidnische Welt verbrannte dort. Und so wird es sein, wenn der Menschensohn geoffenbart wird. Es wird nicht mehr Wasser sein, sondern dieses Mal Feuer. Jesus las aus derselben Genesis 23, aus der wir es lesen, er las über Sodom. Wir geben zu, dass wir diese Zustände haben, von denen er spricht, die Zustände der Welt, Sodom, Sodomiten, Sodom-Zustände, alle können dazu Amen sagen. Wir glauben das. Gut. Und der geistliche Zustand von Laodicea, die natürliche Gemeinde, auch dazu können wir Amen sagen und ihr Zeichen akzeptieren. Wir wissen, dass jedes Zeichen hier ist. Die Gemeinde ist in Laodicea, das wissen wir. Wir wissen, dass die Welt in einem Zustand von Sodom ist. Stimmt das? Auch das akzeptieren wir. Aber was ist dann mit dem Zeichen Abrahams, dessen, der auf den verheißenen Sohn wartete? Das war ein anderer, denkt daran, sie hatten damals ein Sodom und sie hatten ihren Botschafter und auch Abraham hatte einen Botschafter. Abraham wartete Tag für Tag auf eine fast unmögliche Sache, dass sie geschehen würde. Sarah war 90 Jahre und er 100 Jahre. Aufgrund der Verheißung Gottes wartete er immer noch, in der Mitte all dieser Kritik wartete er auf diesen Sohn. So ist es. Und so wartet der wahre Gläubige immer noch, dass dieser verheißene Sohn zurückkehrt. Seht, unmittelbar bevor der Sohn ankam, wurde ihm ein Zeichen gegeben. Soll nicht das Zeichen des kommenden Sohnes auch dem königlichen Samen Abrahams geoffenbart werden, der auf den königlichen Sohn wartet, in derselben Weise, wie der Vater Abraham auf den natürlichen Sohn wartete? Stimmt das? Jesus sagt es hier in Lukas 17,30, dass bevor diese Zeit kommt, dass der Menschensohn geoffenbart würde, wie er es tat in den Tagen Sodoms vor der Zerstörung Sodoms. Und wir halten Ausschau nach einem Zeichen. Lasst uns nun die Zustände der Zeit betrachten, wie sie in Sodom waren. Seht, sie alle waren im Sodomismus, die Welt. Ich glaube, einer unserer Filmstar-Direktoren hat ein Bild gezeigt vor kurzem und ich habe es gesehen und das war Sodom. Und wenn ihr es je seht, dann schaut es euch an. Es ist gewiss ein gutes Bild der Vereinigten Staaten heute. Hollywood, ganz genau dieselbe Sache. Ihre Kleider und alles, wie damals. Große betrunkene Massen, alles andere. Ein religiöser Kult von Menschen, sogenannt religiös. Seht, Sodom hatte einen Zeugen und das war ein Mann, der hieß Lot. Und er war einfach ein Neffe von Abraham. Nun, Abraham ging nicht hinab nach Sodom, er und seine Gruppe. Er hatte eine große Gruppe bei sich, genug, um etwa ein Dutzend Könige und ihre Armee zu bekämpfen. Und so hatte er eine große Gruppe bei sich und dort saß er unter einem Eichenbaum eines Tages, als alles fehl lief für ihn und niemand wollte noch etwas mit ihm zu tun haben, aber er hatte immer noch festgehalten an dieser Verheißung. Passt nun gut auf, bevor wir schließen. Während er dort saß, kamen drei Männer zu ihm gegangen. Zwei von ihnen gingen nach Sodom hinab und predigten ihnen das Evangelium, um herauszukommen. An Lot stimmt das, aber einer blieb bei Abraham. Seht, dieser eine, der bei Abraham blieb, war Gott persönlich. Die anderen beiden waren Engel, Botschafter. Dort unten in Sodom taten sie keine Wunder, sie schlugen sie nur blind und das Predigen des Evangeliums schlägt sie immer mit Blindheit. Doch seht den Zustand dieses Tages. Da ist eine natürliche Gemeinde, es ist immer in drei, wie ich gestern Nacht sagte. Gott zeigt es so, das waren Sodomiten, die Lotiten und die Abrahamiten. Es ist heute Abend in derselben Position. Die Welt ist im selben Zustand genau so. Ich will euch etwas fragen.
It's in the same position tonight. The world's setting just like that. Let me ask you something.
Seht euch diese Lage jetzt an. Abraham nannte diesen Mann, zu dem er sprach, Elohim. Und das hebräische Wort Elohim bedeutet der allgenügsame Eine. Der eine, welcher der ewig eine ist, Elohim, Gott persönlich. Am Anfang in Genesis 1 heißt es, am Anfang Gott, wenn das hebräische Wort genommen wird oder das griechische eher, heißt es, am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Hier in Genesis etwa 22 oder 20 nennt er den Namen dieses Mannes Elohim. Weshalb tat er das? Es ist Gott repräsentiert in einem menschlichen Fleisch, der sich setzte bei Abraham und ein Kalbsandwich aß, etwas Milch trank und etwas Brot aß. Gott persönlich und dann verschwand er direkt vor Abraham, aber er gab ihm ein Zeichen. Und dieses Zeichen, das er gab, er wandte seinen Rücken zum Zelt.
God himself has disappeared right before Abraham. But he gave him a sign. Notice, and that sign was that he had his back turned to the tent. And remember,
Denk daran, Abrahams Name war einige Tage vorher Abram und der Name Saras war Sarah, S-A-R-R-A und darauf S-A-R-A-H. Und Abraham, A-B-R-A-M, wurde zu A-B-R-A-H-A-M. Abraham bedeutet Vater von Nationen. Passt nun sehr gut auf und ihr werdet die Lage der Stunde sehen, in der wir leben. Und Jesus hat uns gesagt, wir sollen dies beachten. Wir haben den Rest der Sache gesehen. Wir möchten nun die Sache für den königlichen Samen sehen, das Muster, das Sie sehen sollten. Nun, dieser Mann sagte, Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Und Abraham sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Er hatte sie noch nie gesehen. Wie konnte er wissen, dass sein Name Abraham war? Und wie konnte er wissen, dass ihr Name S-A-R-A-H war, Sarah? Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Er sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Und dann sagte er, ich, ein persönliches Fürwort. Ich werde dich besuchen aufgrund der Verheißung. Deine Frau soll dieses Kindlein haben. Du hast mir vertraut. Jetzt werde ich dafür sorgen, dass es geschieht. Und Sarah war im Zelt hinter ihnen und lauschte durch das Zelt, wie wir es sagen. Sie lauschte, lachte sich in den Ärmel und sagte, ich, eine alte Frau, wie ich bin, ich soll Vergnügen haben mit meinem Herrn. Er ist auch alt, 100 Jahre alt. Dies ist seit vielen Jahren nicht mehr geschehen. Und der Mann, M-A-N-N, saß dort in menschlichem Fleisch, aß und trank wie ein gewöhnlicher Mann mit Staub an seinen Kleidern und er hatte Staub an seinen Füßen und Abraham wusch ihn. Gott persönlich. Er schaute umher und er sagte, weshalb lachte Sarah dort hinten im Zelt und sagt diese Dinge? Er kannte sie, er konnte die Gedanken von Sarah im Zelt hinter ihm erkennen. Stimmt das? Und als der königliche Same Abrahams auf die Erde kam, welches war das Zeichen, welches er zeigte? Der Menschensohn. Simon kam zu ihm eines Tages, Andreas hat ihn gebracht und er sagte, dein Name ist Simon, du bist der Sohn des Jonas, seht, das machte aus ihm einen Gläubigen. Und Philipp holte Nathanael, kam zurück und sagte, komm und sieh einen Mann, wen wir da gefunden haben, Jesus von Nazareth, der Sohn Josefs. Er sagte, einen Augenblick, kann aus diesem Fanatismus etwas Gutes kommen? Er sagte, komm und sieh. Und als Philippus kam und er in die Gegenwart von Jesus kam mit Nathanael, schaute Jesus ihn an und sagte, siehe da, ein Israelite, in dem keine Falsch ist. Und er sagte, Rabbi, weshalb kennst du mich? Und er sagte, bevor Philippus dich rief, sah ich dich dort unter dem Baum. Und er sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und als die kleine Frau am Brunnen in ihren unmoralischen Zustand heraufkam. Es war ein Anblick wie dieser, um etwas Wasser zu ziehen. Jesus hatte die Jünger hinweggesandt, um einzukaufen. Und sie kam, um Wasser heraufzuziehen. Da sagte er, gib mir zu trinken, Frau. Und sie sagte, es gehört sich nicht, dass du so etwas sagst. Wir haben Trennung hier. Ihr Juden habt nichts mit uns Samaritern zu tun und wir haben nichts mit euch zu tun. Und er sagte, aber Frau, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du mich bitten, dass ich dir zu trinken gebe. Ich gebe dir Wasser, das du hier nicht heraufziehen kannst. Er hat herausgefunden, welches ihr Zustand war und was es war. Und er sagte, hole deinen Mann und komm. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sagte, du hast die Wahrheit gesprochen, du hattest 5 und derjenige, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Und sie sagte, mein Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns diese Dinge zeigen. Jesus sagte, ich bin es. Darauf rannte sie in die Stadt und sagte, kommt und seht, ein Mann, der mir all diese Dinge gesagt hat, die ich getan habe, ist dies nicht der Messias? Passt auf, er tat dies vor den Juden und den Samaritern, doch nie vor den Nationen. Die Nationen, wir Leute waren damals Heiden, die anderen Nationen. Wir hatten eine Keule auf dem Rücken und beteten Götzenbilder an. Wir erwarteten keinen Messias. Er erscheint nur jenen, welche ihn erwarten, und wir sollten ihn erwarten. Aber jene, die sagen, dass sie ihn erwarten, die Gemeinde, wenn diese Dinge sehen, sagen sie, es ist ein Teufel, er ist ein Wahrsager, ein Beelzebub. Und Jesus sagte, diese Sünde würde ihn vergeben, denn er war noch nicht gestorben. Aber er sagte, eines Tages wird der Heilige Geist kommen und dieselben Dinge tun, und ein Wort dagegen sprechen wird niemals mehr vergeben werden. Heute ist dieser Tag, wo jedes Wort zusammenhängen muss. Sprich ein Wort dagegen und es wird nie vergeben werden in dieser Welt oder in der Welt, die da kommt. Das war der königliche Same Abrahams. Und hier ist dieser königliche Same Abrahams, der kam durch das Erkennen jenes Mannes, der dort bei Abraham saß. Dieser kam, um zu beweisen, dass es derselbe Gott war, der an diesem Tag verheißt, so wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes, wenn er sich als Menschensohn offenbart. Amen. Dies ist der Tag, wo diese Schriftstelle erfüllt sein muss. Betrachtet die Lage, die wir heute haben. Betrachtet die Gemeinde, wo der Sohn Gottes. Schaut diesen trüben Tag. Seht all diese Prophetien. Eine eigenartige Sache. Unser Besuch ist dann überfällig, wenn das Muster ist wie in Sodom. Damals kamen drei daher, drei außergewöhnliche Männer, gesandt vom Himmel. Das geben wir zu. Drei waren es. Der eine blieb bei Abraham. Alle begannen dort, aber einer blieb bei Abraham und die anderen gingen nach Sodom. Stimmt das? Und Abraham, sein Name wurde verwandelt von Abram zu Abraham. Ist es wahr? Nicht ein einziges Mal in der Geschichte hatte die Kirche in der Welt je einen Evangelisten, der hinausging, dessen Name mit H-A-M endete, nur am heutigen Tag. Billy Graham, G-R-A-H-A-M, stimmt das? G-R-A-H-A-M, sechs Buchstaben, A-B-R-A-H-A-M, Abraham, sind sieben Buchstaben, aber Graham, das sind sechs Buchstaben und das bedeutet die Welt, der Mensch, seht. Schaut doch, was heute hinausging. Es sind jene Botschafter vom Himmel. War je ein Mensch auf der Erde, der die Buße so predigte, so deutlich wie Billy Graham? War je ein Mensch im Land, der einen Einfluss auf die Menschen hatte, wie Billy Graham? Niemals war so einer international, so ein Mann. Oh, da war Billy Sunday und so weiter in den Vereinigten Staaten, aber Billy Graham ist in der ganzen Welt bekannt. Seht, wo er ruft? Heraus aus Sodom. Und er hat seine Begleitparty bei sich, die Pfingstgemeinde, einen Oral Roberts. Aber was ist mit der auserwählten Gruppe? Welches Zeichen soll sie sehen? Was sollten sie haben? Halleluja! Es soll Licht werden in der Abendzeit. Heute ist diese Schrift erfüllt. Heute ist Gottes Verheißung erfüllt. Wir wissen, dass dies die Wahrheit ist. Er ist heute hier, so wie er damals hier war. Wenn man so etwas predigt, wie ich vor kurzem sagte, wenn ihr etwas predigt, das die Evangeliumswahrheit ist, dann ist Gott verpflichtet, es zu bestätigen. Stimmt das? Wenn dem so ist, dann soll dieser Gott, der dieses Wort geschrieben hat, der Gott, der die Prophetie tat, Gott, der Gott des Wortes ist, soll hervorkommen und beweisen, dass er immer noch Gott ist.
stone. Let the God that wrote the word, let the God that made the prophecy, let the God who is God of the word come forth.
Als Elia auf den Berg ging, ging Elisa und beobachtete Elia und er sagte, ich möchte einen doppelten Anteil und der Mantel, der auf Elia war, fiel auf Elisa. Er ging hinab, faltete den Mantel, schlug auf den Fluss und sagte, wo ist der Gott des Elia? Und dieselbe Sache, die für Elia geschah, geschah auch für Elisa. Und dasselbe Evangelium, dieselbe Kraft, derselbe Menschensohn, der gestern war, ist immer noch heute und wird für immer sein. Hebräer 13,8. Glaubt ihr es? Dann bitte ich euch, ich kann nicht ihn sein, aber er ist hier. Wir sind nur ein Träger. Einige von euch Leuten, die draußen sind, krank und angefochten und wisst, dass ich euch nicht kenne. Gott soll es, wenn ich mich selbst genug demütig machen kann. Ihr betet und bittet Gott. Ich nehme nicht an, dass da Gebetskarten ausgegeben wurden. Wir geben keine Gebetskarten hier aus. Wir werden diese Versammlung für die Krankenheilung in der Gemeinde haben. Aber ihr betet. Und ihr, die ihr wisst, dass ich euch überhaupt nicht kenne. Ihr in Jeffersonville, ihr kennt mich. Ich möchte nicht Leute von Jeffersonville, dass sie es tun. Ich möchte Leute, die nicht von hier sind. Wir wollen sehen, ob Gott es immer noch offenbart, ob er immer noch derselbe ist, gestern, heute und für immer. Tut es wie jene kleine Frau. Sie drängte sich hindurch und sie sagt, ich glaube diesem Mann. Sie hatte einen Blutfluss und sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren kann, glaube ich, dass ich gesund werde. Stimmt das? Wegen ihrem Glauben wurde an jenem Tag die Schrift erfüllt. Er verbindet die zerbrochenen Herzen, heilt die Kranken und die Lahmen. Und als sie sein Kleid berührte und hinwegging und sich setzte, wandte er sich um und sagte, wer hat mich berührt? Wie konnte er das wissen in dieser großen Menschenmenge? Etwa 30 Mal mehr als heute Abend hier sind, Tausende von ihnen. Wie konnte er es wissen? Er sagte, wer hat mich berührt? Er sagte dies nicht einfach so, um es zu sagen. Er sagte es, weil es die Wahrheit war. Er sagte, wer hat mich berührt? Und er schaute sich um und sah die kleine Frau, wo sie saß oder stand, was immer sie tat. Und er sagte ihr etwas über ihren Blutfluss, dass es vorüber war. Das war Jesus gestern und das ist derselbe heute. Glaubt ihr dieses? Ich kenne dich nicht, Gott kennt dich. Aber du hast Schmerzen in deiner Seite, die dir Probleme machen, stimmt das? Du saßest dort und betest darüber. Ich kenne dich nicht und wir kennen einander nicht. Steh auf, wenn das so ist. Ich kenne dich nicht. Es ist dieser Mann, der hier dort bei der Ecke sitzt, dieser junge Mann. Du hast auch Probleme mit der Kehle. Du betest deswegen. Du bist ganz nervös über etwas. Du musst aus dieser Versammlung gehen, denn du selbst bist ein Prediger und du hast Verpflichtungen, die du wahrnehmen musst. Das stimmt. Glaubst du, dass Gott weiß, wer du bist? Reverend Smith, du kannst gehen und geheilt sein. Jesus Christus hat dich gesund gemacht. Geh in deine Versammlung und deine Kehle wird dir keine Probleme mehr machen. Wen hat er berührt? Dort sitzt ein Mann dort hinten. Er leidet. Er hat einen Tumor in seiner linken Lunge. Er ist nicht von hier. Du bist ein Bergwerkarbeiter gewesen. Ich kenne dich überhaupt nicht. Wenn das stimmt, dann winke mit der Hand. Der Tumor ist in deiner linken Lunge und du hast eine Operation vor dir. Das stimmt. Du bist nicht von hier. Du kommst von einer anderen Stadt. Du kommst von Virginia. Das stimmt. Glaubst du, Gott weiß, wer du bist? Herr Mitchell, so ist es. Geh nach Hause und sei gesund. Jesus Christus macht dich gesund. Frag den Mann. Ich habe ihn in meinem ganzen Leben nie gesehen. Er saß dort und betete. Heute ist diese Schrift Jetzt dreht sich Bruder Branham und wendet seinen Rücken der Versammlung zu. Hier sitzt eine Frau dort hinter mir, so wie Sarah im Zelt war. Sie betet für eine Tochter. Stehe auf. Die Tochter ist nicht hier, sie ist weg, die Tochter. Es ist dasselbe wie damals, als eine Frau zu Jesus kam, die eine Frau kannte, die vom Teufel überwältigt war. Die Frau, das Mädchen ist von Dämonen besessen. Sie ist nicht hier. Du bist von North Carolina. Glaubt ihr das? Und das ist die Wahrheit, nicht wahr? Frau Orders, du kannst nach Hause gehen. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, wirst du deine Tochter so finden, wie sie jene Frau fand in den Tagen von Jesus Christus, als er sagte, sie sei geheilt. Heute ist diese Schrift das Zeichen von Sodom, das Zeichen des Supersamens, das Zeichen der natürlichen Gemeinde. Heute ist diese Schrift erfüllt in eurer Mitte. Glaubt ihr das? Wollt ihr ihn gerade jetzt als euren Heiler und Retter annehmen? Steht auf eure Füße alle und sagt, ich nehme meine Heilung an. Ich nehme ihn als meinen Retter an. Ich will ihn annehmen als meinen König. Steht alle auf eure Füße. Heute, hört gut zu, Freunde. Er las die Schrift, gab die Bibel dem Priester zurück und sagte, alle Augen der Versammlung schauten auf ihn und er schaute auf sie und sagte, heute ist diese Schrift erfüllt und ich habe die Schrift mit einem Dutzend oder mehr Beweisen gelesen, dass wir am letzten Tage leben, in der Generation, die sehen wird, dass Jesus Christus zur Erde zurückkehrt. Und ich sage euch, heute Abend ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Ihr in Tucson, ihr in Kalifornien, ihr in New York, an diesen Telefonleitungen. Heute ist diese Schrift erfüllt in eurer Mitte. Lasst uns froh und fröhlich sein, denn die Heirat des Lammes ist da und sie, die Braut, seine Braut hat sich bereit gemacht. Erhebt eure Hände und wir wollen ihm alle Ehre geben. All ihr Leute, Gott segne euch.